Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Es ist wieder Kennst du das schon Zeit und heute mal wieder mit richtigen Gästen, nicht wie mit Annika und JD, die ich damals zwangsrekrutiert habe, als wir über Propolis gesprochen haben. Nein, heute sind es ja liebgewordene Menschen und vielleicht sogar schon liebgewordene Freunde und bekannte Stimmen, zumindest mal eine davon. Und ich taste mich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig an und sage Hallo nach Hessen und hi Dirk.
Hallo, grüß dich Olli.
Ja, das ist der Würfelmagier, den kennt ihr schon, denn wir haben mit Dirk schon mal eine Folge gemacht, bei der wir uns über seine verwegene Aktion unterhalten haben, über ein chinesisches Online-Portal Spiele nach Deutschland zu importieren und zu gucken, was dabei rausgekommen ist. Wir wären aber nicht alles außer Toplisten, wenn wir uns nicht auch bemüht hätten, eine Weltpremiere heute Abend euch zu bieten, denn Dirk ist nicht alleine dabei und ich freue mich ganz herzlich, Katrin, dich begrüßen zu dürfen. Hallo.
Ja, hi Olli, ich freue mich auch sehr. Bin ein bisschen aufgeregt.
Das darfst du unbedingt, denn lassen wir doch mal die Katze aus dem Sack. Der Würfelmagier hat sich was Neues einfallen lassen.
Ja, also wir sagen mal so, wir haben so einen Plan, dass wir vielleicht zukünftig einfach auch zu zweit podcasten. Aber das hängt jetzt ganz von dir ab, Olli, weil wenn Katrin sich heute wohlfühlt im Podcast, dann könnte was draus werden und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt und ob wir dann sagen, ja, wir machen noch eine Runde.
Genau, wo die Reise hingeht.
Da ist ein ganz schöner Erwartungsdruck jetzt über mich ausgeschüttet, aber ich werde dem entsprechen und ich gebe mir alle Mühe. Und wir geben uns ja sowieso immer die größte Mühe, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und so auch heute. Wobei ich mir überlege, ich führe euch in einen Sumpf. Hätte ich das vorher gewusst, mit welcher Erwartungshaltung ihr kommt, dann hätte ich vielleicht eine schöne Wüstenoase oder sowas genommen oder vielleicht ein Feld voller Blumen. Aber nein, heute geht es in die Sümpfe von Feia. Und wie das bei uns so üblich ist, hat euch Andrea erst einmal so ein bisschen das Spielgefühl und die Story eingefangen.
In die Sümpfe von Feia spielst du einen Clan von Sumpfbewohnern und versuchst, diesen gut zu entwickeln. Dazu musst du dich an die Umgebung anpassen und die besten Orte zum Fischen und Siedeln finden. Zusätzlich benötigst du auch Handelspartner. Unter dem Abenteuer in den verlassenen Tempeln am Rand des Sumpfes, wo mächtige Gottheiten schlummern. Mach dich bereit, die magischen Sümpfe zu erforschen und veranstalte prachtvolle Feste zu Ehren der Götter. Versuche dabei in 4 Runden die meisten Siegpunkte zu erlangen und so die Partie zu gewinnen.
Katrin, wir sind in den Sümpfen von Feia und lass uns mal gemeinsam in die Schachtel reinschauen. Was finden wir denn alles darin?
Ja, also in der Schachtel ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spielbrett. Das hat mir sehr gut gefallen oder gefällt mir nach wie vor sehr gut. Dann haben wir verschiedene Farben für die 4 Mitspieler, die mitspielen können. Dann haben wir noch Sonderfiguren in Weiß. Da tue ich mir sehr schwer mit dem Axolotl. Ja, ein paar Karten haben wir noch. Zielkarten, Wertungskarten, Fischkarten. Dann haben wir so kleine Fischblättchen und dann noch so Plättchen mit so Fackeln drauf. Und jeder Mitspieler bekommt noch ein eigenes Tableau, was er vor sich legt. Und da sind verschiedene Tiere drauf, genau.
Ja, und nicht zu vergessen die Hustenbonbons, die noch dabei sind.
Genau, Entschuldigung, die habe ich unter... Schlagen
weil du gedacht
die
hast, das wäre ein Snack jetzt fürs
genau,
Podcasten.
Die, ich sage immer schmöder Mammon, aber es sind die Mana-Kristalle.
Genau, die schönen violetten Mana-Kristalle. Wenn das alles aufgebaut ist, dann brauchst du ein bisschen Platz auf dem Tisch, denn in der Mitte liegt das Spielfeld, von dem du gerade gesprochen hast. Außenrum baut man sich so auf. Und Dirk, wie oft ist es dir schon passiert, dass du die falsche Seite auf den Tisch gelegt hast? Denn das Spielbrett ist ja zweiseitig. Und Expertenfrage, wo findet man die Information, welches die richtige Seite ist?
Also ich merke es mir einfach so, die eine Seite hat weniger Wasser als die andere. Das ist die einfachste Art und Weise, das zu merken. Und ich glaube, irgendwo in der Ecke war eine Angabe für zwei oder für einen. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Also irgendwo stand es auf jeden Fall.
Ich weiß es. Ja, du weißt ja es? Wo die Startfiguren stehen, meines Erachtens. Da müsste das irgendwo stehen.
Ach ja, genau. Oben in der Ecke bei der Null quasi von den Siegpunkten. Ja, ja genau.
Da. Genau, in der Nähe der Axolotls, Katrin.
Absolut richtig. Genau, meine aber Lieblingsfigur.
Aber ich orientiere mich auch immer daran. Ich gucke einfach, welches ist die entsprechende Größe des Sumpfes, mit dem ich spiele. Denn das Spielfeld ist zweiseitig. Für 1 bis 2 Personen hat man weniger Sumpf. Mit 3 bis 4 Personen hat man mehr Sumpf. Dirk, was würdest du sagen? Was ist denn so die Hauptmechanik, der wir uns bedienen bei die Sümpfe von Fea?
Naja, also das ist ja, glaube ich, sonnenklar. Das ist ja fast schon ein Klassiker mittlerweile. Nämlich die sogenannte Arbeitereinsatzmechanik wird es wohl auf Deutsch heißen, damit nicht wieder irgendeine Glocke klingelt. Ach nee, das war bei den Spielträumers, glaube ich.
Aber Podcast, ich mache es trotzdem für dich. Ding!
Genau, Worker Placement heißt das dann auf Neudeutsch. Und das ist, glaube ich, eine Mechanik, die auch Katrin schon sehr oft mit mir gespielt hat, weil es hat sich ja irgendwie als die Euro-Game-Mechanik durchgesetzt mittlerweile.
Ja, man könnte fast sagen, Worker Placement, Arbeitereinsatzmechanismen, das ist so der Golf der Brettspielszene. Ne? Also unverwüstlich, gibt es seit Ewigkeiten und fährt immer und kommt immer wieder gut an. Ja, und darum geht es tatsächlich. Du hast eine gewisse Anzahl von Arbeitern. Im Fall von Die Sümpfe von Fea sind das deine angepassten Amphibien-Miepel. Und die setzt du dann eben ein. Und wer früher kommt, hat in der Regel stärkere Aktionen. Und wer später kommt, zahlt, wie habt ihr das genannt? Sumpfpopel? Nee, also Mannerklumpen.
Nein. Also Schmöder Mannon. Mannerkristalle tatsächlich.
Ja, oder Koralle auch.
Und das ist dann ziemlich klar, man setzt so lange seine Figuren ein, bis man eben keine mehr hat oder passen möchte. Aber Katrin, was hat es denn mit diesen Axolotls auf sich? Denn das ist ja durchaus ein Worker-Placement-Twist, der nicht üblich ist.
Naja gut, also du kannst dir einen mit schmöden Mannern erkaufen und hast einfach nochmal eine zusätzliche Kraft, die du einsetzen kannst. Also einen zusätzlichen Arbeiter, den du einsetzen kannst.
So eine Saisonkraft sozusagen.
Genau so.
Ja, so einen zusätzlichen Arbeiter kennt man ja aus einigen Worker-Placement-Spielen. Da fällt mir zum Beispiel Viticulture ein. Aber auch bei Bierpioniere muss man diesen Arbeiter am Ende eines Zuges wieder zurückgeben. Das Besondere an die Sümpfe von Fea ist, die kann man durch die Runden schleppen. Das heißt, wenn man in der ersten Runde schon genügend Patte hat, also Mannerklumpen, um sich da so einen zusätzlichen Worker zu kaufen, dann kann man den auch noch in der dritten und vierten Runde einsetzen oder eben nochmal zurücktauschen. Finde ich einen ganz spannenden Twist. Macht durchaus so ein bisschen flexibel und hilft in der richtigen Situation, einen Zug mehr machen zu können wie die anderen. Und warum das dann durchaus sinnvoll ist, da unterhalten wir uns gleich noch. Dirk, wie läuft eine Runde ab in diesen Sümpfen von Fea?
Ja, also im Grunde ist es relativ einfach. Also du hast ja schon angedeutet, es ist ein Worker-Placement-Spiel, der Golf der Brettspiele, Mechaniken sozusagen. Und im Grunde ist es ganz einfach, am Anfang der Runde gibt es eine sogenannte Einkommensphase. Das kennt man, glaube ich, auch aus vielen Spielen so. Man kriegt erstmal Geld oder irgendwelche besonderen Boni ausgezahlt. Das muss nicht immer Geld sein, das können auch Schritte auf den diversen Leisten sein oder ähnliches. Und dann macht man ganz klassisch die Aktionsphase. Das heißt, man nimmt seine Arbeitsfigur und setzt sie irgendwo ein auf dem Feld, von dem man denkt, dass es sinnvoll ist in dem Augenblick. Und muss natürlich auch ein bisschen schauen, was will ich denn unbedingt machen? Das ist auch so der Klassiker. Was kostet dann später vielleicht wieder Geld, wenn ich das nutzen will, wenn ich erst als Dritter auf dieses Feld komme beispielsweise. So setze ich dann eben meine Arbeitsfiguren ein. Es kann auch zu dem Punkt kommen, dass jemand, du hast eben schon gesagt, eben noch von diesen Axolotl-Figuren auf der Hand hat oder in seinem Vorrat stehen hat. Das heißt, der oder diejenige kann dann auch mehr Züge machen und ist manchmal auch noch 2 oder 3 Mal allein hintereinander dran, weil alle anderen ihre Arbeitsfiguren schon eingesetzt haben. Das heißt also, es wird so lange gespielt, bis alle ihre Figuren eingesetzt haben oder gesagt haben, nee, ich mache nichts mehr, ich passe. Das geht nämlich auch logischerweise. Und danach gibt es auch ganz klassisch, glaube ich, im Eurogame-Bereich so eine Aufräumphase. Da werden die Arbeitsfiguren zurückgeholt, es werden so ein paar Sachen zurückgesetzt und dann geht es in die nächste Runde rein.
Und am Anfang einer Runde und am Ende einer Runde hat man sozusagen noch eine Sonderausschüttung, denn am Anfang einer Spielrunde suchst du dir einen Clanführer aus, mit dem du in die aktuelle Runde reingehst. Und dieser Clanführer bringt dir entweder ein besseres Einkommen oder eine Sonderaktion oder zum Ende der Runde nochmal eine besondere Abrechnung. Außerdem hat diese Karte noch für dich verschiedene Funktionen, die sich dann auf diese Worker-Placement-Phase auswirken, nämlich die Frage, wie weit kannst du mit deinen Schiffen reisen, wie teuer ist es, etwas zu bauen oder kannst du besser fischen? Und am Ende der Runde ist es auch entscheidend, wer zuerst passt, nimmt sich einen der verbleibenden Boni und einen neuen Anführer und hat dann durchaus die Möglichkeit, in die nächste Runde mit einem ja durchaus großen Vorteil reinzustarten. Tatsächlich auch eine taktische Sache, wenn man denn immer so passen könnte, wie man passen wollte.
Genau, eigentlich will man ja oft so lang spielen, wie man möchte. Also, ne, wenn ich jetzt noch Arbeitsfiguren dastehen habe, dann sage ich natürlich, oh, ich lasse ja nicht verfallen, die Aktionen, die ich jetzt hier noch machen kann, die setze ich natürlich noch ein. Aber du hast eben schon gesagt, es ist toll, wenn man der Erste ist, der oder die passt. Aber manchmal ist es auch interessant, zum Schluss zu passen, denn der oder die Letzte darf ja auch noch was machen. Die kriegt zwar das letzte verbliebene Bonusplättchen ausgehändigt, aber darf ja zusätzlich auch noch ein sogenanntes Totem platzieren auf dem Spielfeld. Und das ist dann für die Endabrechnung vielleicht ganz schön interessant, vielleicht hier und da mal zu sagen, pass mal zum Schluss.
Denn Feas, die Sümpfe von Fea erzählt sich als Spiel total über die Abwertung. Damit haben wir schon eins dieser großen Probleme. Es ist kein Spiel, das man einfach mal munter drauf losspielen kann oder dieses, wie ich das oftmals nenne, so dieses entdeckende Spielen machen kann. Ich gebe dir also einen Grundstock an Informationen und wir spielen mal los und dann erkläre ich dir das Spiel dabei. Sondern bei Die Sümpfe von Fea ist es schon total wichtig, dass man im Kopf hat, wofür es am Schluss Punkte gibt. Und da kommen wir zu diesen Inseln, die in diesem Sumpf eben sind. Da kommt es darum, wie groß ist eine Insel, wie oft bist du daran vertreten. Wir werden uns mit Sicherheit mal nochmal über die Bewertung und auch den Aufwand unterhalten, den man am Schluss betreiben muss, um eben alles abzurechnen. Mhm. Aber ich wollte nochmal auf die Idee kommen, dass die Sümpfe von Fea eigentlich in sich ein geschlossenes Handelssystem hat. Und ich drücke das mal folgendermaßen aus. Organisiere dir Fische, bringe sie an die Siedlungen. Dafür bekommst du Geld, um neue Siedlungen zu kaufen. Und die Siedlungen feiern mit den Fischen Feste, und zwar heftige für Siegpunkte. Und wenn man das erstmal gerafft hat, dann ergänzen sich auch diese Einsatzfelder sehr gut. Von denen gibt es insgesamt 7. Und Katrin, gibt es für dich so einen Standard-Move, mit dem du unterwegs bist, wenn du in eine Partie reinstartest?
Kann man eigentlich nicht so genau sagen. Allerdings tendenziell bin ich so jemand, der erstmal Geld holt, also Fische holt, dann handeln geht, um Geld zu bekommen, damit ich meine Siedlungen ausbauen kann. Weil ich bin dann so jemand, der immer gerne das dritte Schiff hat. Ja, von daher bin ich so jemand, der versucht, so schnell wie möglich zu bauen.
Ja, dann schauen wir uns doch mal die Leisten noch an, Dirk, von denen du gesprochen hast. Katrin hat schon gerade gesagt, ich möchte dann möglichst früh bauen. Und mit jedem Plättchen, das man von seiner eigenen Spielauslage abbaut und die Inseln vergrößert, schaltet man sich auch Vorteile auf diesen Leisten frei.
Ja, genau. Und das ist auch schon fast so ein bisschen klassisch, ne? Also das kennt man ja auch. Ja? Ich nehme Siedlungen weg und baue was. Und entweder gibt es dann darunter Punkte. Das kennt man ja auch aus verschiedensten Spielen. Hier ist es so, wenn ich beispielsweise Siedlungen baue, kann ich mir neue Arbeiter freischalten. Das heißt also, meine Siedlung wächst. Es kommen mehr Menschen oder mehr, in dem Fall mehr Amphibien in meine Siedlungen und erledigen Dinge für mich. Oder aber ich habe ein zusätzliches Schiff, mit dem ich segeln kann. Und das ist ja auch entscheidend, denn nur wenn ich an vielen Orten gleichzeitig bin, kann ich auch viele Aktionen gleichzeitig machen. Da ist meistens allerdings das Problem, dass man gar nicht genug Geld hat, um alles zu machen. Mhm. Denn hier gilt nämlich der Fall, nur wenn ich die Aktion auch bezahlen und ausführen kann, darf ich meistens auch segeln. Es gibt eine Ausnahme, aber das ist tatsächlich eine einzige Ausnahme. Sonst ist es tatsächlich sehr hart geregelt alles. Und ja, und so kann man sich eben diese tollen Vorteile freischalten. Ganz interessant finde ich auch den Vorteil mit dem Fischen. Denn das ist auch nicht zu verachten. Wenn man diese Fische abliefert, kriegt man ja, du hast es eben schon gesagt, auf der einen Seite Geld und auf der anderen Seite kann man auch das nutzen, um dann danach eben auch noch Punkte zu generieren. Und wenn man das geschickt mit eigenen Siedlungen und Inseln verknüpft, dann kann da schon ganz schön viele Punkte rauskommen aus so einem Fischen- und Verkaufen-Move.
Also ich muss aber auch dazu sagen, dass die Strategie auch ein bisschen damit zusammenhängt, was für Zielkarten ausliegen. Also genau. Zielkarten und auch die Endwertungskarten machen dann doch auch nochmal aus, dass man vielleicht ein bisschen anders spielt, je nachdem, was liegt.
Genau, die machen ja sowas wie sei an mindestens einer Insel mit 5 Siedlungen vertreten oder was weiß ich, sowas in der Art. da kriegt man natürlich schon so ein bisschen eine Richtung. Du hast eben gesagt, das ist sehr frei, aber die Wertungskarten geben natürlich schon so ein bisschen eine Richtung vor. Also Wertungskarten und Zielkarten, die sagen mir ja schon, naja, versuch mal an vielen Inseln zu bauen oder an allen Inseln vertreten zu sein mit mindestens einer Siedlung oder sowas. Also da kriegst du schon so ein bisschen eine Richtung vorgegeben. Blöd ist natürlich, wenn die Zielkarten, die man während des Spiels erfüllen kann, und die Endwertungskarten nicht gut zusammenpassen. Ne? Also auf der einen Seite will ich ganz viele Siedlungen an wenigen Inseln haben, auf der anderen Seite will ich vielleicht an jeder Insel mindestens eine haben. Das eine und das andere, das passt einfach nicht gut zusammen. Und da muss man sich dann tatsächlich so ein bisschen entscheiden. Gibt auch manchmal genau das Umgekehrte, dass die genau gut korrespondieren. Dann ist es natürlich ein bisschen zu einfach eigentlich und nimmt eigentlich diese ganz interessante Spreizung, die man dann hat. Mache ich jetzt dies oder mache ich jetzt das? Nimmt so ein bisschen raus.
Wir haben jetzt diesen Sumpf vor uns und wenn wir uns den ganz am Anfang anschauen, dann ist er durchaus geräumig, hat viele freie Flächen, hat markierte Fischfelder mit roten, gelben und blauen Fischen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass man nicht in jeder Runde automatisch jeden Fisch fangen kann, sondern dass man eben auf die Farben der Fische angewiesen ist. Das hat bei Leuten, mit denen ich gespielt habe, schon durchaus mal zu Problemen geführt, weil sie gesagt haben, ja, Moment, ich darf jetzt nur rote Fische fangen, aber ich finde gar keine roten Fische in dieser Fischschale. Und Katrin, du lachst.
Sollte man immer drauf achten, ja.
Passiert tatsächlich. Und gleichzeitig habe ich allerdings doch das Gefühl, dass durch die Arbeiteraktionen das Spiel sehr klar ist in dem, was man macht. Aber mit jedem Plättchen, das in den Sumpf reinkommt, wird es enger und enger und es entstehen kleine Kanäle. Und man steht sich oftmals selber auf den Füßen, nimmt sich Fischgründe weg oder steht strategisch so rum, dass man den anderen nicht erlaubt, an so einer Insel weiterzubauen. Denn es gilt die Regel: Mit meinen Booten darf ich durch dich durchfahren, aber ich darf natürlich nicht auf demselben Feld stehen bleiben, auf dem du bist. Und Dirk, du hast gerade gesagt, es gibt eine ganz wichtige Regel, nämlich ich muss die Aktion durchführen können. Das heißt, wenn ich fische, kann ich nicht einfach mein Boot irgendwo hinbewegen und sagen, ja, da gibt es jetzt keine Fische, ich lasse es trotzdem stehen. Geht nur, wenn ich tatsächlich auch fischen kann. Bauen kann ich nur dort, wo Platz ist und wo ich Geld habe. Und auch das Ausladen von Fischen geht nur dort, wo eben noch Platz in den Siedlungen ist. Lass uns mal gerade, Dirk, noch so einen Aspekt drauf werfen, wie das mit der Knete ist. Du hast gesagt, man hat in der Regel zu wenig Geld, um zu bauen. Wie kommt man denn überhaupt an Geld ran?
Ja, eigentlich ist der Hauptpunkt, an Geld zu kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, an Geld zu kommen eigentlich. Die einfachste oder die sinnvollste oder ja, wie soll man sagen, folgerichtigste ist eigentlich, ich fange Fische und die verkaufe ich an fremden Siedlungen. Also das heißt, ich fahre eine Insel, gucke, dass ich an möglichst vielen Siedlungen angrenze mit meinem Schiff und dort kann ich eben verkaufen. Und es ist so, dass der erste Fisch, der auf eine Siedlung gelegt wird, maximal 3 können dort liegen, der bringt am meisten Geld und die folgenden 2 ein bisschen weniger. Ich glaube, es sind 3, 2, 1. Das heißt, der erste Fisch bringt 3 Geld, lege ich dann noch einen Fisch drauf, gibt es nochmal 2, lege ich noch einen drauf, gibt es nur noch 1 dazu. Das heißt also, maximal 6 Geld kriege ich pro Siedlung, an die ich verkaufe.
4-3-2 ist dieser Rhythmus.
4-3-2, ja.
4-3-2 doch. Ach so, okay, dann habe ich es irgendwie falsch im Kopf gehabt.
Ja. Und dann kommt eben noch die Sache mit dem Totem dazu, das du schon erwähnt hast. Steht ein Totem an dieser Siedlung, an die ich den Fisch ausliefere, dann gibt es nämlich noch für jeden Fischverkauf eine extra Münze dazu oder Sumpfdollar oder Schellfischkröte oder wie man das benennen möchte.
Und eine weitere Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist dann einmal die Einkommen sich freizuschalten über die Siedlungsleiste. Das ist die, wo die Boote abgebildet sind im Grundspiel. Da kann ich dann auf 20 Einkommen, Geldeinkommen kommen in einer Runde am Anfang. Das dauert aber natürlich auch eine Zeit lang, bis ich da hinten angekommen bin. Und ansonsten ist tatsächlich der Verkauf von Fischen der lukrative und gute Teil, um an Geld zu kommen. Ich glaube, weitere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht.
Über einen deiner Clan-Anführer hast du die Möglichkeit, noch eine Sonderauszahlung am Anfang einer Runde zu bekommen. Aber das ist tatsächlich nur ein Tropfen Badewanne innerhalb.
So eine Kröte,
genau. Dann machen wir doch mal gerade ein ganz kleines Quiz. Es gibt die Spielfarben grün, blau, gelb und rot, sehr klassisch. Und ja, Dirk vergräbt schon sein Gesicht in der Hand. Lass uns doch mal gucken, ob ihr alle Amphibien zuordnen könnt. Und extra Punkte für, würdet ihr den gelben Spielstein als diese Amphibie identifizieren, die sie ist?
Meine Lieblingsfarbe ist blau und deswegen weiß ich, das ist auf jeden Fall ein Krokodil. Und das sieht man ja wohl auch, dass das ein Krokodil ist, was zur Seite guckt. Hallo?
Das sieht man auf jeden Fall.
Und meine Spielfarbe ist in der Regel, also gerade wenn wir zu zweit spielen, ist es relativ gut, weil ich wähle tatsächlich meistens gelb. Und das ist auch völlig klar, was das sein muss. Das ist nämlich ein Salamander. Also der Feuersalamander, der ist ja nun mal schwarz und gelb. Aber die Figur, also der Miepel, oder in dem Fall Amphimiepel, der ist, sieht eher aus wie so ein Maulwurf oder so, keine Ahnung.
Oder könnte auch ein Affe sein, der irgendwie nach links guckt. Also während das bei Blau, Grün und Rot tatsächlich gut gelungen ist, da so Kröten abzubilden oder die Alligatoren, die du gerade schon genannt hast, ist es tatsächlich bei dem Gelben immer so ein bisschen verwunderlich, wenn man drauf guckt und denkt, was, das soll ein Salamander sein. Aber hier auch möchte ich darauf hinweisen, die Miepel sind eben sehr individuell gestaltet für jede Spielfigur. Außerdem hat man noch ein anderes, sehr große Menge an Spielmaterial. Und da ist auch, so, jetzt dies oder das, ist es eine Haifischflosse oder ist es ein Segel?
Das ist ein Segel. Das ist ein Segel.
Ja, Achtung, jetzt kommt eine gewagte These. Es gibt Leute, die sagen, das ist eine Haifischflosse, weil das ist auch thematisch total ableitbar, weil wenn dich der Haifisch verfolgt, dann fährst du nämlich schneller durch den Sumpf.
Also. Ja, ja. Aber da muss ich jetzt leider zurückpfeifen, Olli. Also ich weiß nicht, wie viele Sumpfhaie es gibt. Ich glaube, es sind relativ wenige, ehrlich gesagt. Und außerdem, wenn du dir mal die Abbildung vom Schiff anguckst, auf den Playerboards beispielsweise, dann siehst du, dass das genau die Form ist, die dann unten auch als Segel abgebildet ist. Also die Haifischflosse hat mich nicht überzeugt.
Aber ich bin es auch leid, damit zu argumentieren, dass es eben keine Süßwasserhaie gibt. Aber es ist klar, es gibt eben noch eine eigene Leiste, mit der man so etwas weiter durch den Sumpf fahren kann, was durchaus notwendig ist, weil ja, das Gebiet ist groß und wird ja eng, sodass man viele Umwege machen muss.
Genau, und da kriegt man dann zum Beispiel auch Punkte, wenn man voranschreitet auf dieser Leiste. Und das ist tatsächlich ein ganz schön krasser Punktelieferant, weil das summiert sich ganz schön auf. Also das ist eben kein Endstand, sondern die kriegt man jedes Mal, wenn man vorwärts geht auf der Leiste. Und da kommt ganz schön was zusammen, wenn man das mal aufsummiert. Mein lieber Scholli, das sind einige Punkte, die man da machen kann. Allein durchs Fortschreiten auf dieser einen Leiste, das ist schon ordentlich.
Es steckt sowieso in der ganzen Bepunktung sehr viel Dynamik, bis man am Ende einer vierten Runde eben zu dieser großen Abrechnung kommt. Ja, und dann gibt es insgesamt 5 große Batzen, die man zusammen addieren muss. Einer davon ist eine Multiplikationsaufgabe, nämlich du schaust, an wie vielen Inseln bist du mit Siedlungen vertreten und wie groß sind die Inseln. Dann rechnest du zum Beispiel die Größe der Insel 3 mal dein Plättchen 3, dann sind das 9 Punkte. Dann gibt es die 2 Wertungskarten, die ausliegen. Dann werden Fische dir noch gut gerechnet, die auf deinen Inseln noch rumliegen. Die Mana-Klumpen darfst du noch anrechnen. Und es gibt noch so eine Umrechnung von 10 zu 1. Und zu allem Überfluss konntest du sogar noch während des Spiels offene Aufträge erfüllen. Und da gilt es, wie bei so vielen anderen Euro-Spielen, wer zuerst da ist, ist da.
Und dann ist manchmal gar nicht so verkehrt, am Ende noch einen Axolotl zu haben. Oder 2 oder 3.
Denn die wiederum kann man in tauschen. Mana-Kugel nochmal eintauschen, genau, um da vielleicht noch den ein oder anderen entscheidenden Punkt zu bringen. Das hört sich alles einfach an, aber wie gestaltet sich es denn tatsächlich bei euch in der Realität, diesen Prozess durchzuarbeiten?
Also gut, wir haben jetzt schon einige Partien hinter uns tatsächlich. Wir haben das Spiel auf der Spieldoch in Dortmund, ich will immer Düsseldorf sagen, in Dortmund, haben wir das Spiel mitgenommen. Da ist es ja quasi auch erschienen auf Deutsch erstmalig. Und haben da tatsächlich auch direkt auf der Messe schon die erste Partie gespielt, noch mit einem kleinen Fehler. Aber den haben wir dann bei der zweiten Partie sofort bemerkt und besser gemacht. Und seitdem haben wir es, ich weiß gar nicht wie oft, also schon, naja, zweistellig sind wir noch nicht wahrscheinlich, aber 6 Partien sind es bestimmt locker, die wir jetzt gespielt haben, auch in unterschiedlichsten Konstellationen, also ja, auch mit dir einmal. Und ich muss sagen, mittlerweile finde ich es okay, aber wie du schon sagst, diese Multiplikationsaufgabe, die ist durchaus ein bisschen herausfordernd, weil man dann ja für jeden Mitspielenden jede Insel einzeln bewerten muss. Ne? Also wie viele Siedlungen habe ich an der Insel, wie viele Totems sind an der Insel, das mal genommen ergibt die Punkte für die Insel für mich und das mache ich für jeden Mitspieler oder Mitspielerin. Und dann, wenn man eben zu viert spielt, sind das eben auch, ich weiß gar nicht, wie viele Inseln, du hast es vorhin bestimmt schon gesagt.
Ja, ich glaube 9.
9 Inseln mal 4. Kann man sich vorstellen, wie oft man diese kleine Multiplikation durchführen muss, wenn jeder an jeder Insel irgendwie vertreten ist. Also das dauert schon mal relativ lange, fand ich. Und ich fand auch diese Zielvorgaben, die Endwertungskarten manchmal nicht so wirklich selbsterklärend. Also da sind zwar Symbole drauf, aber ehrlich gesagt muss ich jedes Mal in die Anleitung gucken. Bei so dem einen oder anderen ist es klar, aber bei manchen ist es echt so, dass ich denke, was sollte das jetzt nochmal heißen? Was habe ich jetzt da am meisten und wann kriege ich welche Punkte dafür? Das fand ich teilweise echt ein bisschen schwer nachvollziehbar. Und ich habe mich gefragt, warum hat man nicht einfach einen kleinen Text unten drauf geschrieben? Da hätten wahrscheinlich ein Stichwort gereicht. Und schon hätte man die Wertungskarte ganz einfach verstanden.
Ich finde auch, dass es noch tatsächlich ein logistisches Problem dazu gibt. Nämlich, das sind die 9 Inseln, die sind unterschiedlich groß. Mittlerweile ist es so, dass wir von oben nach unten abarbeiten. Aber ich habe mir angewöhnt, an jede Insel, die wir abgerechnet haben, einen dieser Mana-Klumpen aufzulegen für die erste Runde. Dann heißt es, wir haben die Multiplikationsaufgabe gemacht. Und dann später, wenn die Karten abgerechnet sind, diese Mana-Klumpen wieder wegzumachen. Das hilft mir so ein bisschen. Meine Schüler würden sagen, das ist ein Lifehack. Ich sage einfach, das ist eine Stütze für einen senilen, älter gewordenen Mann.
Damit Eselsbrücke heißt das doch für uns alle.
Oder, aber eine Eselsbrücke im Sumpf, auch wieder so eine Sache.
Auch so eine Sache. Genau.
Lass uns doch mal so langsam zu diesem Fazit kommen, das ihr beide in eurem Kopf habt. Und ich will das euch gerne so ein bisschen anbieten, erstmal zu sagen, mit wie vielen Personen spielt ihr es am liebsten und was sind für euch so tatsächlich die Dinge, die ihr am meisten mögt?
Ich bin keine Vielspielerin. Durch den Dirk bin ich jetzt ein bisschen mehr ins Spielen reingekommen. Deswegen, also so am Anfang habe ich echt so gedacht, ach, das ist aber ein schönes Spiel und dann kamen die Mechaniken dazu und ich dachte, es steckt mehr drin, als man im ersten Moment erwarten möchte. Für mich jetzt so als, ja, nicht so viel Spielerin. Und zu viert wurde es sehr, sehr voll auf dem Spielfeld. Das fand ich schon. Und es war auch so, dass wenn du als Erster gepasst hast und dann vielleicht jemanden hattest, der nicht so gut ist und du deswegen noch später wieder angefangen hast, dann hast du manchmal gewartet, bis du überhaupt wieder dran bist. Das war auch so ein bisschen unglücklich bei Vieren. Deswegen, also ich spiele es gerne zu zweit mit dem Dirk, aber auch gerne zu dritt.
Genau, so würde ich es auch sagen. Der Vorteil im Zwei-Personen-Spiel ist natürlich der verkleinerte Spielplan. Der macht es natürlich auch ein bisschen spannend zu zweit. Das sehe ich schon auch. Ich fand es zu viert von daher, nennen wir es mal herausfordernd, weil tatsächlich, du hattest es vorhin schon gesagt, sich solche Kanäle bilden. Und das hast du im Zwei- oder Drei-Personen-Spiel nicht so extrem. Da hast du viel mehr Raum, du hast ein bisschen mehr Platz, dich zu bewegen. Es ist nicht alles so voll gebaut. Zu viert ist es schon teilweise ganz schön schwer, da durchzukommen und an die Orte zu kommen. Und man darf auch eins nicht vergessen, durch das Bauen der Siedlungen an den Inseln werden ja zum Beispiel auch Fischgründe überdeckt. Ja, und so kann es ja passieren, dass nur noch ganz wenig roter Fisch da ist, weil so viel gebaut wurde an diesen unteren Inseln, wo der rote Fisch eben ist. Oder und dann muss man halt auch so ein bisschen drauf achten, will ich jetzt tatsächlich eine Siedlung auf diesen roten Fisch bauen? Und ich weiß noch, in der Partie zu viert war es so, dass tatsächlich ich Probleme hatte, an Fisch zu kommen, weil einfach wenige Symbole da waren und die waren weit weg. Und dann, du hast auch gesagt, die Clanführer geben ja vor, wie weit kann ich überhaupt segeln, plus meine Vorteile, die ich mir vielleicht auf der Leiste freigeschaltet habe, war es für mich echt schwer, dann an Fisch zu kommen. Und dann krankt natürlich dieser ganze Motor, diese Engine, die man sich aufbauen muss, um zu angeln, also zu fischen, Fisch verkaufen, feiern, Punkte machen, weitere Siedlungen bauen. Das kommt dann alles so ein bisschen ins Stocken. Und deswegen ist mein Gefühl, dass es, glaube ich, eigentlich zu dritt, wir haben es ja auch zu dritt, genau, mit dem Sascha, glaube ich, was gespielt. Da muss ich wirklich sagen, das hat mir fast am besten gefallen. Wie gesagt, aber es funktioniert auch tatsächlich zu zweit recht gut durch diesen schönen Kniff, dass es halt einen eigenen Spielplan gibt.
Ich möchte es unterstreichen, was ihr gesagt habt. Und auch für mich ist die Personenzahl mit dritt die angenehmste und die herausforderndste und die belohnendste, weil man dann wirklich sehr viele Dinge in diesem Spiel mitentscheiden kann und strategisch und taktisch vorgehen kann auf der Suche nach den meisten Siegpunkten. Wir versuchen ja immer, kennst du das schon, auch Referenzen herzustellen zu Spielen der ähnlichen Art. Und bei Die Sümpfe von Fea gibt's auch da noch einmal einen Sonderkontext, nämlich da sind zwei Namen, nämlich die Ostertags, die Sümpfe von Fea entwickelt haben. Dieser Familienname ist natürlich untrennbar verbunden mit den ganz großartigen Spielen Terra Mystica und Gaia Project.
Und Age of Innovation auch,
oder? Age of Innovation, genau. Wie viel entdeckt ihr denn von diesen Spielen in die Sümpfe von Fea?
Ja, da muss ich jetzt tatsächlich das Ruder am Boot übernehmen, denn Katrin hat es eben ja schon angedeutet, sie ist, also ich mag dem gerne widersprechen auch, sie ist auch Vielspielerin irgendwie mittlerweile, sie spielt ja auch Bierpioniere, Arche Nova und sowas, also da muss man schon ein bisschen Vielspieler sein, um sowas zu spielen, aber hat tatsächlich bisher Terra Mystica nicht gespielt, ich habe die anderen beiden auch gar nicht, ich habe nur das Oldschool-Spiel sozusagen. Wir haben allerdings das abgespeckte Terra Mystica mal gespielt. Terra Nova heißt das ja. Das ist ja bei Cosmos erschienen. Und ich finde, ein bisschen kommt so dieser, dieser Geist, den Terra Mystica hat, auch raus. Nämlich, da ist es ja auch so, dass man die Welt baut und verändert, in dem Fall ja sogar. Das heißt, da mache ich ja Terraforming, wie man das auf Neudeutsch nennt, und baue meine Siedlungen ja auch und meine Häuser da auch hin und so. Also das passt schon irgendwie auch zu diesem Spiel. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem, und das finde ich sehr angenehm, weil häufig hast du ja auch bei Autoren so das Gefühl, dass man so sagt, ach, guck mal, das ist wieder wie bei dem Spiel, was er vorher gemacht hat. Und ich finde, bei Sümpfe von Feyre ist vieles ein bisschen anders. Und es fühlt sich nicht an wie ein Klon von irgendeinem Spiel, was eben vorher schon mal da war, sondern es ist schon was Eigenes, aber man spürt so ein bisschen so den Geist der beiden Entwickler, würde ich jetzt mal sagen, in dem Spiel schon auch drin.
Also ich finde auch, die Sümpfe von Feyre haben genügend Individuelles, dass man es wirklich also als herausragendes Spiel auch selbstständig benennen kann und jetzt sagen muss, es ist irgendwie eine abgespeckte Version oder ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester davon. Katrin, ähnliche Spiele mit so einem Worker-Placement-Mechanismus, die dich erinnern, wenn du die Sümpfe von Feyre gespielt hast? Was kommt dir in den Kopf?
Der Klassiker, den ich als erstes gespielt habe mit Dirk, war natürlich Viticulture. Was haben wir jetzt noch mit? Ich tue mir ja mit diesen ganzen Begriffen Worker-Placement und sowas, das ist für mich so noch nicht so bei mir drin, muss ich gestehen. Der Dirk, der hat auch viel besser im Kopf, was wir immer schon alles so gespielt haben.
Naja, aber Stone Age haben wir ja auch schon gespielt, das ist ja auch so eine Art Worker-Placement, aber mit ein bisschen anderen Kniff wieder dabei. Aber da haben wir schon, also ich meine, Bierpioniere ist auch
Worker-Placement. Marrakesch, ist das auch ein Worker-Placement? Nicht wirklich. Doch, du stellst aber
auch. Du stellst auch irgendwas hin, aber
naja, gut.
Ist ein bisschen wie Siedler eher.
Das schneidest du am besten raus. Also genau, ich wollte gerade sagen, also mich erinnert es auf jeden Fall an Siedler.
Genau, es sind sechseckige Plättchen, hallo.
Ja, es sind halt eben diese beiden großen Mechaniken, das Worker-Placement und eben das Entwickeln. Und das zusammen wird eine richtig gute Kombination. Ich frage auch ganz oft, du und ich und das Thema, habt ihr Bezüge zu Sümpfen? Ihr seid ja viel unterwegs, ihr reist ja wahnsinnig viel. Hat es euch schon mal in ein bekanntes Sumpfgebiet gezogen?
Also ist ja immer blöd, wenn man in so ein Sumpfgebiet gezogen wird, ist ja eigentlich eher so nicht so gut. Da kommen wir so schwer wieder
raus. Zählen Moore auch, weil Moore auf jeden Fall. Also Moorlandschaften kenne ich einige, war ich schon in einigen, ja.
Genau, das ist auch mein Bezug, denn mit Sümpfen habe ich so gar nichts am Hut. Ich liebe allerdings ja Irland und da gibt es ja diese Bogs, diese Moore, die eine ganz große Bedeutung haben, also sowohl für die Archäologie und die Geschichte Irlands, weil man dort immer wieder Reste von der vergangenen Kultur findet. Allerdings auch eben als dieser Produzent für Peat, diesen Brennstoff, der in den irischen Öfen immer noch verheizt wird. Okay. Aber es gibt noch, ich habe so eine ganz traumatische Erfahrung mit einem Sumpf, nämlich habt ihr die unendliche Geschichte gesehen?
Ach so, ja, natürlich.
Klar, ach,
da versinkt das Pferd Ajax in einem Sumpf. Das war so ganz traurig.
Nee, Ajax. Atreo und Ajax.
Gut, dass ihr euch noch mit Namen auskennt. Genau, das kommt mir auch immer wieder in den Kopf.
Okay, ja, mein Bezug ist eher wahrscheinlich die Botanik. Also wenn ich durch ein Moor oder sowas gehe, dann gucke ich natürlich nicht unbedingt nach den Krokodilen und so, sondern ich bin dann eher so die Botanik anschaut.
Genau, die Orchideen.
Ja, im Sumpf nicht so wirklich Orchideen, aber
Das gibt auch Sumpforchideen.
Es gibt auch Sumpfeulen.
Es gibt auch Nachteulen.
Wären die Everglades in Florida ein Ziel für euch, das attraktiv ist?
Ja, wenn es nicht in den USA liegen würde.
Ich glaube auch augenblicklich, weiß ich noch nicht, ob ich unbedingt in die USA müsste, aber so Sumpflandschaft würde mich schon mal interessieren, finde ich schon interessant, ja. Hat ja auch immer so ein bisschen so was Mystisches, ne? Also ist ja auch das, was hier so ein bisschen mitschwingt, so Nebelwaben über die Wasseroberfläche und alles ist so ein bisschen dunkel und mystisch. Everglades ist jetzt nicht so dunkel. Aber so die klassische Sumpflandschaft, die gilt ja schon so ein bisschen als düster und mystisch.
Und vor allen Dingen gefährlich.
Wegen der Krokodile, ja.
Genau. Und wegen den Axolotls. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass das Spiel, über das wir gesprochen haben, die Sümpfe von Feja heißt. Feja Swamp im Englischen. Entwickelt von Helge und Anselm Ostertag. Im Deutschen ist es bei Strohmann Games herausgekommen. Und du hast es schon gesagt, 2026 auf der Spiel doch in Dortmund. Und der Transparenz wegen möchte ich sagen, dass ich das Spiel zu einem vergünstigten Preis bekommen habe. Katrin, ich habe es ja am Anfang, als wir so ein bisschen geplauscht haben, schon angedeutet, ich frage wahnsinnig gerne nach Brettspielträumen. Und ich wollte fragen, ob es in dieser Welt der Brettspiele etwas gibt, was du dir wünschen würdest, egal wie unrealistisch, egal wie abgefahren. Du darfst es dir wünschen. Wir haben keine Kraft, es umzusetzen, aber wir sind einfach verdammt neugierig.
Also es ist eigentlich ein realistischer Traum. Und also der Dirk und ich, wir kennen uns schon relativ lange und unsere Spiel... Ja, dass wir zusammen gespielt haben, fing eigentlich an mit Siedler von Catan und ging dann über Carcassonne. Und es schwebt schon immer bei uns im Kopf so schon drin, dass wir auch mit den anderen beiden, die mit uns zusammen gespielt haben, Carcassonne, dass wir einfach mal nach Carcassonne fahren, weil die Stadt gibt's ja, aber irgendwie kam es nie dazu. Ja, und jetzt gibt's die Möglichkeit, also ich selber war tatsächlich schon in Carcassonne, aber halt nicht mit Dirk. Und mein Traum wäre es einfach, dass wir mit dem Bus oder mit dem Camper losfahren und ja, vielleicht ein paar Spiele einpacken und dann durch Frankreich fahren. Und ja, es gibt ja diverse. Orléans,
Troyes, Carcassonne.
Ich glaube, ja, Carcassonne, so, das sind so die bekannteren. Und
die Bretagne hat
hier
ja auch ein Spiel.
Die Burgen von Burgund, hallo. Und Viticulture ist ja auch ein bisschen was mit Wein und. Ne, und Wein und Käse, also irgendwas kriegen wir schon und es passt, glaube ich, immer. Ja, das wäre so mein Traum.
Was ein schöner und durchaus realisierbarer Traum, denn ihr habt ja die Möglichkeiten, ihr beide reist sehr viel und ich habe vorhin schon mal gesagt, Fräulein Blau, ihr habt ein Reisemobil.
Eigentlich sogar zwei mittlerweile.
Wir sind dekadent, wir haben jeder eins. Mhm.
Ja, da könnt ihr ja auch getrennt voneinander verreisen. Das ist ja auch mal vielleicht ganz angenehm.
Hatten wir tatsächlich auch gerade. Ich war im Allgäu unterwegs und Katrin war in Luxemburg unterwegs. Also ja. Das kommt schon auch mal vor.
Oh, wo in Luxemburg warst du denn, Katrin?
Im Müllertal.
Ach, unglaubliche Gegend, oder?
Ja, wunderbar.
Brutal also, schön, wenn man eben schön. Auf Wälder, Felsen und ja. Labyrinthe aus Felsen steht.
Toll.
Ein absoluter Geheimtipp.
Ganz, ganz toll. Mhm. Ah, nee, es war sehr voll. Also ich glaube, ein Geheimtipp ist es leider nicht mehr. Es war sehr, sehr voll. Trotz des schlechten Wetters.
Mhm. Da muss man vielleicht mal nicht an einem langen Wochenende in Deutschland.
Genau, stimmt. Es war langes Wochenende, ja. Ja.
Dirk, trägst du noch einen Traum in dir, der mit Brettspielen zu tun hat?
Ach, bestimmt ganz viele. Also tatsächlich ist das, was Katrin eben erzählt hat, ja schon so, dass seitdem wir jetzt auch zusammen sind, wir das die ganze Zeit schon überlegen. Mensch, wir müssten eigentlich immer dann die Spiele so hochhalten am Ortsschild oder so, ne, und dann ein Foto machen von jeder Station. Und man könnte das ja auch so ein bisschen ausweiten noch auf Le Havre und weiß ich nicht was. Also da gibt es ja durchaus sehr, sehr viele Orte, weil es ist ja bei Brettspielen so, dass einfach Ortsnamen als Titel sind ein Ding. Ne? Also einfach ein Ortsnamen von der mittelalterlichen Stadt drauf und dann ist das Spiel eigentlich schon fertig. Also das ist tatsächlich auch sowas, wo ich mich sehr, sehr drüber freuen würde. Ansonsten ist es bei mir eher so, dass ich immer noch im Kopf habe, irgendwann mal mein eigenes Spiel zu machen. Also du weißt ja, ich war bei Boardgame Circus an verschiedenen Produktionen beteiligt, an Lost Lights beispielsweise, haben wir lange rumgefeilt, bis es dann endlich erschienen ist. Da habe ich zumindest mal den Haken setzen können, okay, ich stehe zumindest irgendwie in der Anleitung drin als Redakteur. Aber so ein Spiel so ganz selber auszudenken und mal wirklich durchzudenken von Anfang bis Ende, das wäre schon nochmal ein Traum. Ob ich das jemals schaffe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich mir gerne eine erfahrene Person an die Seite holen, die das mit mir zusammen macht. So, also wenn das jetzt einer hört, der Bock drauf hat, der kann sich melden. Nee, aber Spaß beiseite. Also das wäre schon was, wo ich sagen würde, das wäre cool, irgendwie so sein eigenes Spiel mal zu entwickeln und am Ende ist es dann auch noch gut. Das wäre der große Traum, würde ich sagen, ja.
Ja, und das ist die Parallelität der Ereignisse. Der Michael Lu, der Spieleautor Michael Lu, war bei uns im Podcast und hat gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, irgendwann als Redakteur zu arbeiten, also quasi die Rollen zu tauschen. Ich glaube, da könntet ihr doch schon mal die Expertisen austauschen. Du mit deiner Redakteurserfahrung, ihr mit seiner Spieleautorerfahrung. Ich verkuppel euch doch da mal.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das gefällt dir wieder, ne, Olli? Ja.
Und trotzdem werden Träume wahr. Katrin, Dirk, ich möchte nicht diese Podcast-Aufnahme beenden, ohne noch über euer neues Projekt zu sprechen. Habt ihr denn schon einen Namen für euren gemeinsamen Podcast?
Also du hast dem jetzt vorgegriffen, wir wollten ganz anders enden, den Podcast. Wir wollten das irgendwie mit einer Einleitung machen.
Gar nicht verraten so richtig, ja. Mann, Olli.
Aber
eigentlich haben wir schon eine ziemlich konkrete Vorstellung.
Auf jeden Fall.
Und denn du hast eben ja schon gesagt, wir spielen ja meistens zu zweit. Und wir sind mit dem Camper viel unterwegs. Das heißt, meistens ist es jetzt so, dass wir uns so Spiele anschauen und denken, könnten wir das im Camper spielen? Ist das campingtauglich? Da geht es dann natürlich um so Sachen, sind da viele Karten dabei? Wie viele Kleinteile sind dabei? Wie viel Platz braucht das Spiel auf dem Tisch? Und das ist so eine Sache, die wir da immer ganz gerne, glaube ich, mal begutachten würden. Und das Zweite ist, dass wir ja auch viele Partien zu zweit spielen und das ja durchaus auch bei vielen Paaren, die spielen, immer wieder ein Thema ist und wir deswegen gesagt haben, wir legen dann eben den Fokus darauf, wie gut ist dieses Spiel zu zweit spielbar, ist es campertauglich und dann heißt es am Ende
noch eine Runde Schatz.
Genau, und so wird das Ganze dann auch wahrscheinlich heißen, noch eine Runde Schatz, das ist der Titel unseres Formats, was wir uns ausgedacht haben und Katrin ist relaxed, sitzt hier neben mir und ich glaube, es hat dir Spaß gemacht. Also Olli, du hast alles richtig gemacht. So wie es aussieht, haben wir dann demnächst ein neues Format und auch mal endlich wieder, wir haben uns ja im Vorfeld schon drüber unterhalten, mit einer weiblichen Stimme.
Ja, davon kann es nicht genug geben. Liebe, liebe Frauen, die ihr Lust habt auf Spielen, kommt doch einfach auch mal an ein Mikro und redet rein und lasst euch selber davon überraschen, wie viel Spaß das machen kann, wenn man sich über Spiele austauschen kann. Ja, dann danke für eure Zeit. Und auch heute wäre es mir wieder eine ganz, ganz große Freude, wenn wir mit einem Wumms enden würden. 3, 1, 2,
Wumms!
Wumms! Das war ein anders kreativer Ansatz.
3, 1.
Ja, es ist nicht abgesprochene Reihenfolge. Sorry, alles andere ist ja langweilig.